für Kopf und Herz. Ein Podcast zu der Frage, wie wollen wir leben? Wie gehen wir mit uns und anderen um? Beobachtungen einer Sozialpädagogin. Hi, hallo, schön, dass du da bist. Und ich möchte nicht nur den Zuhörer, die Zuhörerin begrüßen, sondern auch meine gute Freundin. Hi, hallo, schön, dass du auch wieder mit dabei bist bei der Gedankenreise heute.
Hallo, hallo.
Ja. So, wie üblich jetzt nochmal so eine kurze Einführung. Um was geht's bei dem Podcast für Kopf und Herz? Wer sind wir? Für wen könnte es was sein? Bevor wir dazu kommen, um was es denn heute geht. Also ich bin selber Diplompädagogin und auch habe einige Jahre an Berufserfahrung und habe den Podcast gestartet, um so ein bisschen diese Lebens- und Berufserfahrung zu verarbeiten und mit der Welt zu teilen, und bin auch ein Büchernerd und lese sehr viel und stoße da immer mal wieder auf Autoren, die irgendwie das, was ich so erlebe, irgendwie in den bisherigen Berufs- und Lebensjahren irgendwie gute Worte dafür finden. Und dann möchte ich, weil ich dann gemerkt habe, als ich dann dieses Podcast-Projekt mal für mich so gestartet habe, wenn ich dann mit mir alleine rede, wird das dann doch ein bisschen dicht. Es ist doch schöner, sich dann mit anderen darüber zu unterhalten. Habe ich die gute Freundin dazu geholt. Und ich habe meistens eine Fragestellung, die mich tangiert. Und ja, bringe irgendwie Textstellen mit oder Autoren. Also die Fragen, die Themen kommen vielleicht eher vom Herz, die Textstellen, die sind dann eher was für den Kopf. Und am Ende komme ich dann auch zu einem Fazit. Und genau, die gute Freundin kann sich auch gleich vorstellen. Genau, also man hat vielleicht schon gehört, ich habe mit der guten Freundin irgendwie besprochen, das wir jetzt erstmal anonym zu machen. Auch einfach, weil ich mich noch ausprobiere, damit es vielleicht keine... ich mich einfach wohler fühle, wenn ich weiß, da gibt es jetzt keine Gefahr, dass das, was ich jetzt mache, vielleicht irgendwie verwechselt wird, dass ich das im Rahmen einer anderen Tätigkeit mache, also dass ich das irgendwie leichter trennen kann von anderen Bereichen. Habe ich jetzt erstmal so entschieden, das ohne anonym zu machen, damit fühle ich mich auch momentan wohler. Genau, und ja, und die Fragen sind so sozial, also über unsere Gesellschaft nachdenken, wie gehen wir mit uns um, wie gehen wir mit anderen um. Also kann was für Leute aus menschennahen Berufen sein, kann aber auch ja, über die eigene Lebensgestaltung nachzudenken oder über unsere Gesellschaft vielleicht neue Perspektiven zu gewinnen. Genau, und dann lasse ich auch mal die gute Freundin zu Wort kommen, damit sie sich kurz vorstellen kann, sagen kann, ja, was sie motiviert, hier mitzumachen, was sie denkt, um was es hier geht, wie sie ihre Rolle hier sieht. Genau, und ich gebe auch nie vor, was sie sagt, bringt sich selber ein, wie sie das möchte. Ja,
ja.
Du bist dran.
Ich bin dran, ja. Ja. Ich bin mit dir in die Schule gegangen und deswegen kennen wir uns schon sehr, sehr lange. Dann sind wir jetzt eben durch die Ausbildung und durch den Weg verschiedene Wege gegangen und haben uns dann doch irgendwie immer wieder haben wir festgestellt, dass die Themen, die uns bewegen, doch die gleichen sind. Ich bin eher in die medizinische Richtung gegangen, habe lange im Krankenhaus gearbeitet und bin jetzt im ambulanten Bereich tätig. Und ja, die Themen, die mich beschäftigen, sind wie gesagt oft die gleichen. Ich bin überhaupt kein Büchernerd. Ich habe das überhaupt dann immer nicht so verifizieren können, in irgendwelche Worte fassen können, wie du das immer so gut kannst. Deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn es ein neues Thema gibt, weil ich dann auch feststelle, es lohnt sich da auch mal die Lösungsansätze zu finden oder da genauer hinzugucken, weil ja, ich bin so ein typischer Hamsterrad verloren gegangener Mensch und das macht sehr viel Spaß, aus dem Hamsterrad ab und zu mal rauszukommen und auch mal die Lösungsansätze oder die Hintergründe zu verstehen, und dann macht es manchmal mehr Sinn, man kann vieles reflektieren, was ich mit mir alleine nicht schaffen würde, und deswegen freue ich mich, dass du das immer für uns mitmachst. Und ich glaube, das ist auch das, was viele Zuhörer bestimmt profitieren können oder was hier gerne zuhören, dass es diesen Input gibt. Ja,
ja, dann bringst du ja gerade schon das richtige Stichwort mit Hamsterrad, weil darum soll es auch so ein bisschen gehen. Also ich habe jetzt mir heute mal so einen Autor rausgepickt, den Soziologen und Politikwissenschaftler Hartmut Rosa. Und der sehr schön beschreibt, also es ist irgendwie interessant, er geht bei seinen Theorien, ist so ein bisschen Ausgangspunkt seiner eigenen Erfahrungen, was man auch kritisch sehen kann, aber sagt, zu meinen eigenen Gefühlen und Wahrnehmungen habe ich Zugang, ne, bei denen, bis ich dann mit irgendwelchen Fragebögen andere erfragt habe.
Ja.
Wir leben ja in derselben Gesellschaft, also dass er das als Inspiration nimmt, aber nicht dabei stehen bleibt und dann Daten und Forschung heranzieht und halt dieses Gefühl des Hamsterrades, dieses Gefühl von Zeitnot. Und ich denke, das kennen viele, also finde, er hat da auch nochmal eine Beschreibung, ja, für ein Phänomen, was wir irgendwie alle kennen und findet da irgendwie dafür Worte. Und bevor ich da vielleicht so auf Hartmut Rosa, da auf die Theorien von ihm eingehe, vielleicht auch erstmal bei unseren Erfahrungen, bei meinen Erfahrungen, deinen Erfahrungen, ich konnte es mir doch nicht verkneifen, das hier oder andere Zitat noch von anderen einzubringen, um das so ein bisschen zu fassen, was ist denn so das Problem, was einem da irgendwie beschäftigt. Und ich habe Zitate mitgebracht aus dem Kinderbuch Momo von Michael Ende. Kennt man vielleicht
Ja,
noch? Selbst
auf jeden
das,
Fall.
ja, und das, das wurde ja 1973 veröffentlicht. Und da hat er schon dieses Gefühl, ich tue Zeit sparen und kommt irgendwie, tritt trotzdem irgendwie auf der Stelle oder habe nicht das Gefühl, mehr Zeit zu haben. Ne? Also selbst dieses Gefühl, wo du denkst, heute ist ja das Leben noch schneller mit diesen Social Medias, wie es ja 73 noch nicht so gab.
Ja.
Ne? Und vielleicht hier so ein Zitat, also aus Momo, was für mich so ein bisschen diesen Schmerz, den ich so habe auf der Arbeit, irgendwie schön auf den Punkt bringt. Gibt es folgende Stelle: Nur Momo konnte so lange warten und verstand es, was er gemeint hat. Es geht darum, dass sie Beppo Straßenkehrer zuhört, der immer ein bisschen braucht, bis er zum Punkt kommt. Sie wusste, dass er sich so viel Zeit nahm, um niemals etwas Unwahres zu sagen. Denn nach seiner Meinung kam alles Unglück der Welt von den vielen Lügen, den absichtlichen, aber auch den unabsichtlichen, die nur aus Eile oder Ungenauigkeit entstehen. Und Entschuldigung, dass ich jetzt so viel rede, aber ich würde gerne noch den einen
Alles gut.
Punkt machen,
Ja,
dann darfst du
ja.
dich auch noch einbringen. Und da halt noch ein anderes Zitat, weil es geht mir dann halt auf der, als ich da als Pädagogin an der Basis einfach noch so tätig war oder auch in der Auseinandersetzung mit anderen Pädagogen. Du brauchst halt diese Zeit, um diese Qualität, also diese Beziehungsarbeit zu den Leuten aufzubauen. Und wenn du da immer mit diesen bürokratischen Sachen da, die auch noch, wo bleibt dann die Zeit für den Einzelnen? Und hier vielleicht dann noch so eine Textstelle von einer Lehrerin, beziehungsweise die ist auch Supervisorin für Lehrkräfte, von Heike Frank, Lehrer am Limit. Die ist einfach auch nochmal diesen Schmerz, ne? Wenn du, ja, wie einfach, wie das in dem Buch von Momo ist, einfach da auch so ein Unheil in die Welt kommt wegen dieser Unaufmerksamkeit. Also da auch nochmal die Bedeutung, die es irgendwie hat für den pädagogischen Beruf, genügend Zeit zu haben, um eine gute Arbeit zu machen zu können. Also ich Zitat von Heike Frank aus dem Buch Lehrer am Limit. Kümmert sich ein Lehrer nun nicht selbstverständlich um eine gute Beziehung zu seiner Klasse, fällt ihm der Leidensdruck mancher Schüler überhaupt nicht auf. Einige Jugendliche ertragen manchmal Demütigungen aus dem häuslichen Umfeld und/oder von Mitschülern über Jahre und fressen sie in sich hinein. Oftmals haben sie die tragische Erfahrung gemacht, dass Widerstand die Probleme noch vergrößerte. Ihre stillen Hilfeschreie hört niemand, wenn man keine Zeit hat für Klassengespräche, für das Miteinander und für ernsthafte Gespräche. Und dann sagt Heike Frank weiter: Deshalb ist so wichtig, dass sich einerseits Lehrer Zeit nehmen sollten für eine gute Kommunikation und Beziehungskultur mit ihren Sch Schülern pflegen und dass ihnen andererseits diese Zeit aber auch eingeräumt wird, dass sie selbstverständlicher Bestandteil der schulischen Arbeit sein sollte, sie also einen ebenso hohen Wert besitzt wie die Vermittlung von Stoff. Also das, ne, und auch wenn wir uns an die Resilienzforschung, also Leute, die schwierige Lebenssituationen haben, hat die Forschung gezeigt, dass da der Wert von Beziehungen unheimlich wichtig ist, um die zu bewältigen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Schmerz.
Ja, Schmerz. Ja,
ne, ja. Das, wo ich sage, das ist schön, dass da es einen Hartmut Rose gibt, der das auch mal so ein bisschen beschreibt, wo kommt das denn her, ja? Wo ich mir denke, es gibt so viele Hilfen.
Ja.
Aber wenn ich nicht die Zeit habe mit den Leuten, das haben auch manche Lehrer gesagt, du willst mit dem, du hast den Helfer, nach den bürokratischen Regeln darf der nur das und das tun, der andere wird aus einem anderen Fördertopf bezahlt, der darf nur das und das tun, dass jetzt bloß nicht eine Doppelstruktur ist. Was macht denn das Kind? Der sucht sich denjenigen aus, wo er Vertrauen hat.
Ja, der empathisch sein kann.
Und
ja.
wo wird die Hilfe eher fruchten? Und da braucht man einfach so einen Handlungsspielraum, damit das irgendwie gut wird, ja? Also, Entschuldigung, dass ich jetzt so einen langen Monolog geredet habe, aber das war jetzt, alles das musste gut. Jetzt mal raus.
Das, ja, es ist ja auch am Anfang ganz gut, jetzt erstmal alle einzufangen, was sozusagen dein Schmerz ist, wo es vielleicht wirklich sich lohnt, genauer hinzugucken. Ja. Und ich finde das auch immer wieder so erschreckend, dass es gerade bei den Kindern, ne, wo noch so viel offen ist, wo du die ja auch, die selber dann dazu, ja, du bist ja ein Vorbild, ne? Oder dieses System Schule, das System Pädagogik oder so, wie man es auch allgemein fassen will, ist ja ein Vorbild. Und wenn die Kinder dort schon von vornherein gezeigt bekommen, dass das viel zu eng gestrickt ist, dass man keine Freiheiten hat, dass man keine Wahl hat, dann verlernen die das ja auch, dass man für sich einstehen kann. Ne? Und so wie du dann sagst, dann fressen die das jahrelang in sich rein. Das ist halt sehr, ich finde das immer sehr dramatisch, da kriege ich immer Gänsehaut. Mhm. Also egal, wie dramatisch es ist, wenn es im Gesundheitssystem so ist, ne? dass da das schwierig ist, weil Kranken sind ja auch wieder bedürftige Menschen. Ne? Die haben auch wenig, können wenig für sich selber einstehen, wenn sie eben auf die Hilfe von den anderen angewiesen sind. Aber das finde ich schon echt immer dramatisch, wenn du das so wieder mal so klar sagst, wie es in Realität ist. Ja. Also, ist auch gleich Schmerz bei mir.
Ja. Es ist ja auch, genau, also hat man ja auch in der Pflege, ne? Was ist denn Gesundheit? Das ist einfach, dass diese Zuwendung, zuhören, ne? Und nicht so abfertigen. Dass das einfach nochmal andere Heilungsprozesse vielleicht fördert.
Ja, oder auch. Die mentale Gesundheit steht so eng im Zusammenhang mit der körperlichen Gesundheit, dass du das ja gar nicht trennen kannst. Ne? Und die mentale Gesundheit geht einfach unter. Also ich würde behaupten, dass dieses medizinische System, in dem wir gerade arbeiten, also außer du gehst zum Psychiater, wo du die Termine erst in einem Jahr kriegst, kümmert sich keiner um deine mentale Gesundheit. Ne? Ja. So, das ist einfach nicht eingerechnet, so wie in dem Schulsystem gerade nicht eingerechnet ist, dass ein Lehrer Zeit hat, um auch mal die sozialen Sachen zu beachten und mal mit den Kindern in eine Beziehung zu gehen, ne? Und zu gucken, hey, wie geht's dir, wie geht's dem anderen?
Ja, und gleichzeitig, ich verstehe schon, es ist, dass so eine große Anzahl an Menschen Zugang haben zu Schulbildung, zu Krankenhausleistungen. Das ist eine logistische Frage und das ist ja auch eine Leistung, dass Leute Zugang dazu haben. Und dann brauchst du auch irgendwie Regeln und irgendwo haben diese Regeln auch ihren Sinn. Also es ist auch, hat jetzt neulich irgendwie hat einer erzählt, die mir irgendwie durch Indien gereist ist und die schmeißen all ihren Müll dorthin und es gibt keine Müllabfuhr. Ne? Also es hat ja auch seinen Wert, diese Regelungen und diese Systeme.
Ja, na klar. Also und, ne, ich meine, es ist halt immer so dieses, die Dosis macht das Gift oder diese Ausprägung. Ne? Natürlich freue ich mich auch, wenn es Leitlinien gibt und ich kann leitliniengerechte Medizin machen und ich habe Studien, auf die ich mich berufen kann. Das ist ja alles Luxus. Ne? Das ist, aber im Endeffekt weiß ich nicht, ob jemand, der in Afrika behandelt wurde von einem Dorfarzt, der ohne Leitlinien handelt, ob der nicht auch einen guten Weg gefunden hat, diesen Menschen zu untersuchen und zu diagnostizieren und dann eben auf andere Dinge vielleicht auch Augenmerk zu legen, was die Leitlinie nicht beachtet. So, ne? Das ist, irgendwie sind wir da in so Extreme gerutscht. Also sozusagen das Extreme ist, also ich meine, so wie man jetzt zum Beispiel sagen kann, es gibt auch Länder, wo gar keine Bildung gibt, wo es gar keine Schulen gibt. Ne? Das ist auch ein Extrem, was überhaupt nicht anzustreben ist, aber wir sind auch in so ein Extrem gerutscht, wo man vielleicht auch nochmal hinterfragen kann, ob das jetzt irgendwie top-notch ist oder ob das nicht auch in eine Richtung geht, wo es nicht mehr so perfekt ist. Ja.
Genau. Und also ich habe ja auch eine Folge gemacht, die das auch so ein bisschen, die ist tätig sein statt zu arbeiten, was auch so ein bisschen darum geht, ne? Also ich habe so viele Regelungen, bürokratische Sachen. Wenn ich an A denke, muss ich B machen. Und aber gleichzeitig soll ich mit der Person vor mir, die ja auch irgendwie wahrnehmen und auf die eingehen. Und dann braucht es doch irgendwie einen gewissen Handlungsspielraum, um auf die einzugehen. Da gehe ich in der Folge darauf ein. Und darauf bezieht sich aber auch die Fragestellung hier von der heutigen Folge. Also, oder ein bisschen um was Hartmut Rosa geht. Genau, einfach dieses Gefühl zu haben, ich kann eigentlich keine gute Arbeit machen. Ne?
Ja, weil da immer noch ein Stückel fehlt, ne? Die
Ja,
Zeit für. Ja.
also es ist so, es gibt auf Amazon, also einfach so wie sich das anfühlt, so ein Bild dafür. Es gibt auf Amazon Prime so Kurzfilme, da gibt es so mehrere Episoden, die heißen Electric Dreams. Und da gibt es eine Folge, ich glaube, ich hoffe, ich habe sie mir richtig gemerkt, Autofac oder so. Und es fühlt sich so ein bisschen an, da beschreiben sie so, das ist so ein bisschen apokalyptisch, also das sind nicht, da war, ist irgendwie, dass da so eine Maschinerie so sie, den Konsumenten bedienen will und alle Ressourcen irgendwie verbraucht und produziert und den Menschen irgendwie den Produkte herstellen will und die Menschen kämpfen hier gerade eigentlich noch um die letzten Ressourcen, die es gibt und sie produziert, die Maschine produziert aber endlos weiter und aber an dem Bedarf vorbei. Und die
Ja.
denken, hör mal auf, hier weiter zu produzieren. Wir sind hier schon, die Menschheit ist schon am
Am
Ende
kaputt
und
gehen,
am
ja.
kaputt gehen und die Maschine macht einfach weiter und überhaupt nicht auf unseren
Ja.
Bedarf. Und so ist das, da
Das
ist
fand
so ein
ich.
Automatismus und da
Ja.
fehlt so eine Resonanz zwischen dem, was brauchen wir eigentlich und ich mache hier automatisch mein Ding einfach weiter. Ja, und so
Ja.
ist ja auch irgendwie Verwaltung, weil ich ja auch in der Verwaltung getätigt habe, wo du denkst, ja, die verwaltet und verwaltet, aber hier ist der einzelne Mensch, der jetzt eigentlich gerade was ganz anderes braucht und ist ja schon vielleicht eine Leistung, dass wir diesen Zugang an Leistungen haben, aber wenn es an dem Bedarf vorbei ist, dann haben
Ja,
wir auch irgendwie Ressourcen
nichts gekonnt.
verbraucht und es ist nichts. Also,
Ist ein guter Vergleich, ja.
also darum geht es mir so ein bisschen. Willst du noch irgendwie was
Oh
erzählen?
ja.
Sonst würde ich.
Ich, ja, also ne, das ist, glaube ich, ist ja auch allgemein bekannt, dass es tausende Beispiele gibt im Gesundheitssystem, wenn ich da jetzt nochmal, ja, die Beispiele sind, da könnte ich jetzt ja auch
Ja,
nicht aufhören.
okay.
Aber ja, genau.
Also Herr Hartmut Rosa, zu diesem Begriff komme ich dann später noch, das sind so fehlende Resonanzbeziehungen,
Ja.
die da irgendwie fehlen, ja? Und das Wort Resonanz, das kommt dann eher zum Schluss, das ist so ein bisschen der Lösungsansatz. Aber das ist so ein bisschen, was ich hier versuche, so ein bisschen zu beschreiben.
Ja.
Genau, jetzt käme jetzt ein längerer Monolog von meiner Seite, kannst aber gern immer zwischendurch reingrätschen.
Okay.
Also ich bin auf Hartmut Rosa gestoßen. Das war Deutschlandfunk Hörsaal. Da werden dann immer so Vorträge aus Hörsaalen mitgeschnitten. Da hatte ich den darüber. Und aber jetzt meine Infos kommen jetzt gerade vor allem. Er hat im YouTube-Video bei der Heinrich-Böll-Stiftung hat er einen Vortrag gehalten. Da hatte ich das jetzt, um ein bisschen nochmal aufzufrischen. Und ich habe auch sein Buch Unverfügbarkeit gelesen. Da kommen am Ende auch noch ein paar Zitate. Und hat jetzt auch, weil das alles ein bisschen zurücklag, habe ich jetzt auch nochmal neulich aus der Podcast-Sendung Hotel Matze nochmal auch eine Folge gehört, wo er ein Interview gibt mit Hartmut Rosa. Der war dann auch ganz nett, weil der mal so ein bisschen die persönlichere Seite, also wie er so zu
Ah,
seinen
cool.
Theorien kommt, das war für mich dann auch neu.
Ja.
Das sind so ein bisschen meine Quellen. Genau, aber da käme jetzt ein längerer Abriss. Erzähle ich jetzt, was,
Ja.
wer ist denn Hartmut Rosa? Was erzählt er? Und du kannst aber gern einfach mal auch Zwischenfragen stellen.
Okay.
Ne? Nur halt, dass man ein bisschen weiß, um was es irgendwie geht. Genau. Also Hartmut Rosa ist Soziologe und Politikwissenschaftler an der Universität Jena. Und womit er sich beschäftigt, also er hat das dann auch so ein bisschen erzählt, ne? Er kommt irgendwie aus dem Schwarzwald und dann guckt er in den Schwarzwald hinein und geht, wie ich ja gesagt habe, auch so ein bisschen von seinen eigenen Erfahrungen aus und nimmt die so als Ausgang und fragt sich, wann fühlt sich eigentlich das Leben gelungen an? Na, und dann sagt er, dann kam halt zu dem, ja, wenn ich so in eine Resonanz lebe, ja, oder wenn, ne, und es ist weniger gut, wenn ich dann, ach, das ödet mich an, das sagt mir gar nichts, das ist, ja, deswegen, also sind das so Fragen, wie leben wir und wie kommt es, dass wir so leben, wie wir leben, welche Beziehung zur Welt haben wir entwickelt und er beschreibt so ein bisschen und nimmt das, bleibt ja aber nicht stehen auf seinen eigenen Erfahrungen, sondern nimmt dann halt die empirische Forschung zur Hand und jetzt das jetzt mal auf so einer eher auf abstrakten Ebene zu holen. Also er sagt, also er kritisiert so ein bisschen unser Verhältnis zur Welt. Also er sagt, dass diese moderne westliche kapitalistische Gesellschaft von heute auszeichnet, womit sie sich historisch abhebt. Also das gab es vorher in der Geschichte so nicht. Nach Hartmut Rosa ist dieser Wachstumszwang. Also nur durch Steigerung kann sich die moderne Gesellschaft und ihre Struktur erhalten. Nur durch Wachstum kann sie den Status quo erhalten. Ne? Also wir brauchen ja immer ein Wirtschaftswachstum. Wenn wir stagnieren, kommen wir in eine Rezession. Die Theorien beziehen sich jetzt hier auch auf westlich-kapitalistisch-moderne Gesellschaft. Ja?
Ja.
Und kennt man vielleicht auch so auf dem aus dem Alltag, ne? Also man investiert da Geld, wo man denkt, dass man später auch mehr Geld rausbekommt. Oder Politiker sagen, ich wählt mich, dann gibt es mehr Arbeitsplätze oder, ne? Also genau, also es
Ja.
geht immer mehr, immer besser, immer schneller, immer effizienter. Und statt dass wir dann da, ne, so ein bisschen Parallelen zum Homo, also wir sparen Zeit und doch haben wir irgendwie Zeitnot.
Ja.
Ja, also je schneller, effizienter, desto weniger Zeit hat man eigentlich so vom Gefühl her. Ja, und das ist
Durch die
so.
schnelllebige, ja.
Ja, genau. Also am Beispiel der E-Mail, ne? Also vorher habe ich irgendwie einen Brief geschrieben und dann war es jetzt mal erledigt, die Sache. Und dann warte ich, bis eine Antwort kommt. Und jetzt, okay, jetzt die E-Mail raus, kommt sofort die Antwort. Und statt jetzt sagen, ich habe jetzt Zeit gespart, jetzt schreibe ich mehr E-Mails und muss mehr reagieren. Also es verdichtet sich, ja.
Ja.
Und genau. Und es ist ja auch irgendwie, also wir machen das ja auch, weil wir, dann kann ich mehr erleben, dann kann ich mehr machen. Ja, also ich kann jetzt, vorher war ich vielleicht jetzt nur in meinem kleinen Dorf, jetzt kann ich auch schon die nächstgrößere Stadt und jetzt kann ich Weltreise und jetzt kann ich immer mehr erleben. Also wir wollen immer mehr und ich buche auch die Reise, um ein bestimmtes Erlebnis zu haben. Ja, also wir wollen uns die Welt auch irgendwie verfügbar und kontrollierbar machen durch das, was wir tun oder was die
Ja.
Gesellschaft so macht. Ja. Also man bezahlt ja auch dafür, damit man dann auch das kriegt, was man bestellt hat.
Ja.
Also will da auch irgendwie so einen Verlass drauf haben. Und nennt das dann halt Reichweite, er hat dann so Begriffe, die er selber dann einführt. Das sind dann so eine Reichweitenvergrößerung.
Ja.
Ja. Genau, also ist so, diese moderne kapitalistische Gesellschaft, die kommt mit so einer Verheißung aufs gute Leben daher Und dieses Versprechen aufs gute Leben folgt halt dem Imperativ, handle jederzeit so, dass deine Weltreichweite größer wird. Also das, dann habe ich immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Chancen, ich kann immer mehr erleben, ja, und kann meine Reichweite auf die Welt vergrößern. Das ist so ein bisschen seine Begrifflichkeiten, ja. Also, dass ich immer mehr Möglichkeiten, immer mehr tun kann. Und nach Hartmut Rosa führt das eben nicht zum guten Leben, weil sich halt nicht alles in der Welt beschleunigen lässt. Also wer zu langsam ist, wird abgehängt. Dann kommt es, dann führt er diesen Begriff an, Desynchronisation. Ja, also das sieht man im ökologischen Bereich, im sozialen, im wirtschaftlichen Bereich. Also die Natur, die kommt dann gar nicht her, um sich zu regenerieren. Ja? Ja. Oder man sieht es auch in den Beispielen, die ich jetzt am Anfang auch gegeben habe. Ja? Also, oder Demokratie ist das Versprechen, dass jeder Bürger eine Stimme hat und sich hörbar machen kann und zur Position stellen kann, also zur Disposition, zum Diskurs stellen kann. Aber das ist halt zeitaufwendig. Ja.
Ja.
Und
dann ist die Entscheidung, die Wahl schon längst gewesen, bis du dann dich
Ja, bis man den Einzelnen auch mitgenommen hat. Ja? Also bis man das so durchgesprochen hat, dass jeder auch irgendwie am Diskurs teil hat, mitgenommen wurde. Also diese Verdichtung immer mehr in weniger Zeit zur Erledigung ist auch problematisch fürs Individuum, ja? Also Burnout ist ja auch ein bekanntes Phänomen.
Ja.
Und dass eher so dieser Versuch, die Welt erreichbar und verfügbar zu machen, zugänglich zu machen, zu kontrollieren, eher zu einer Entfremdung führt. Also das, was ich verfügbar machen wird, wird unfruchtbar und dann scheint mir die Welt nichts mehr zu sagen. Also die Natur wird, ich versuche die Natur verfügbar zu machen, nehme aber keine Rücksicht auf Prozesse in der Natur und dann zerstöre ich sie und dann wird sie eher bedrohlich mit der Klimakrise. Ja, oder wir sind so vielen Stimuli und Reizen ausgesetzt, die auf uns einströmen und brauchen aber gleichzeitig immer mehr davon, um überhaupt noch was spüren zu können. Und das führt alles zu, das ist wieder so ein Begriff von eben entfremdeten Welterfahrung. Ja, also die wird eher feindlich, gleichgültig, die schweigende Welt da draußen, sagt er. Ne? Also die Welt hat mir nichts mehr zu sagen und wir machen das, weil wir eigentlich eher so eine Sehnsucht haben, ja eigentlich, ich will mich berühren lassen, ich will was erleben, das soll ja auch, das ist ja irgendeine Sehnsucht nach etwas, ja. Und da führt er diesen Begriff, oder vielleicht erstmal dazu, irgendwie erstmal auf dich wirken lassen. Dazu
ja, dieses in Resonanz gehen, das ist, klingt irgendwie so, ja, so auch so schematisch oder so, aber ich glaube, das ist schon auch was er ja mit so Gefühlen verbindet, oder? Und ja, dass man irgendwie eine Beziehung aufbauen kann oder Gefühle entwickeln kann oder eben dann, das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung, dass man eine Meinung zu was hat. Und weil du jetzt gerade die Demokratie noch gesagt hattest, also ich bin manchmal überfordert, mir über Sachen eine Meinung zu bilden und dann ist das da irgendwie in den Medien und keine Ahnung, da müsste man sich so mit beschäftigen, die Zeit habe ich gar nicht oder die Ressourcen und dann ist schon wieder... Ja, haben schon wieder alle ihre Meinung, denkst du, ja gut, okay, dann wird das wohl so sein. Wenn die alle darüber so reden, dann schließe ich mich da an. Ne? Und das ist auch so ein Fehler mit der Demokratie, weil ja, da müsste man echt in Resonanz gehen mit all diesen Dingen, aber das überfordert mich.
Ja. Also gut, so ein bisschen seine Lösungsansätze, ohne dass er die Lösung jetzt hat, aber einfach, aber vielleicht doch irgendwie eine Sprache dafür, um diese Gefühle, die man so hat, oder diese Wahrnehmung, die man hat, zu beschreiben. Wir sollten nach Hartmut Rosa der Wachstumslogik nur dann folgen, wenn es darum geht, den Status quo zu ändern. So. Also wir sollten nicht beschleunigen, um zu wachsen, um bloß zu bleiben, wie wir sind, sondern da ist Hunger in der Welt, wir müssen mehr in der Nahrungsproduktion wachsen, dann wachsen wir in der Nahrungsproduktion. Wenn wir Innovation brauchen, weil wir grüne Technologien brauchen, dann sind wir innovativ. Also das ist dann eine Anpassungsgeschichte. Also anpassen, wenn es notwendig wird.
Ja, wenn es Bedarf gibt, ja.
Genau, und genau, also einen Aspekt, den wollte ich vorhin noch der ist untergegangen. Also er sagt halt, dieses kapitalistische Wachstumslogik, das ist jetzt nicht nur wegen dem Kapitalismus, sondern das ist wegen einer Denkweise. Ja, also eine Denkweise zur Welt. Ich will sie kontrollieren. Das führt dann zu einem nicht gelungenen Leben. Ja, also man könnte auch sagen, ja, das ist halt der Kapitalismus, er will wachsen. Nee, aber es ist auch irgendwie diese Denkweise, die dahinter steckt. Immer wenn ich mehr habe, immer besser werde, dann wird das Leben besser. Und deshalb diese Denkweise, da sagt, da müsste man ansetzen. Ja, also dass es eine andere Denkweise bräuchte, die uns vielleicht dabei behilflich sein kann.
Und dann rutscht man nicht automatisch in diesen Kapitalismus rein.
Ja, oder auch in dieses entfremdete Weltverhältnis, dass das schon auch dadurch kommt, durch unsere Denkweise. Jetzt, ne, also es kann dabei nicht um Steigerung gehen, sondern es ist eine andere Art des in der Welt Seins. Und zwar, indem man selbst mit anderen und der Welt in Resonanz tritt, indem ich mich berühren lasse, sagt er. Und von dem, was ich in der Welt wahrnehme oder was ich vom anderen erfahre, davon lasse ich mich halt berühren oder auch verwandeln. Und das ist dieser Resonanzbegriff. Ja. Und das ist halt nicht kontrollierbar. Also für ihn ist halt Resonanz das Gegenteil von Entfremdung. Also in Resonanz treten heißt, ich werde von etwas berührt, erreicht oder bewegt. Ich antworte gedanklich und körperlich oder emotional auf etwas, auf eine Erfahrung oder jemanden. Und ich antworte und ich habe das Gefühl, die andere Seite zu erreichen. Und die Folge ist Transformation. Also ich bin etwas so begegnet, sodass ich danach nicht mehr der Gleiche bin. Also mir geht das so zum Beispiel, ich kann nicht sagen, so, Daya, du liest jetzt das Buch und danach jenes und dann liest es gar. Also ich kann die Bücher, die ich lese, die rufen mich an. Also ich schaue, deswegen auch so mit Bücherschenken, manchmal landet jemand ein Knaller und dann ist das, ja, so bin ich auf Mark Manson gestoßen, wurde mir geschenkt zu Weihnachten. Ganz toller Autor, hat mir ganz viel gegeben, aber ich kann es mir nicht so verordnen. Und das ist, glaube ich, so diese alte Denkweise, so, du, wenn du immer mehr Bücher liest, dann wirst du immer schlauer.
Ja.
Ich konnte diese vielen Bücher lesen, weil, und das ist für mich halt nicht, ich kann es mir nicht verordnen, sondern da war ein Buch, ich habe mir den bisschen angelesen, um was es geht, und ich so, das huckt mich jetzt, dieses Thema. Ich weiß nicht, wieso. Und das ruft mich an und ich gehe drauf, lese das und komme zu einem ganz neuen Perspektiven, weiß auch nicht, wo es mich hinführt.
Ja.
Ne? Oder auch zum Beispiel bei Weltreisenden, da hatte ich mal erzählt vom Theo Schlaghecken, die Zuverlässigkeit des Zufalls sein. Das Hörbuch hatte ich gehört, dass er halt auch sagt, er dachte, ja, wenn ich dann auf der Golden Gate Bridge bin, dann kommt das große Gefühl. Ne? Und dann war er ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, dann war er ganz woanders. Und da kam das Gefühl, wow, sieh mal an, ich, der kleine Unternehmensberater, der vom Dorf kommt, habe jetzt geschafft, da mal vollkommen auszubrechen und bin jetzt hier gelandet. Also es war, das kann man gar nicht steuern, dieses sich berühren lassen, ja. Oder auch, deswegen war es auch auf der Arbeit immer gut, dass wir immer mehrere Pädagogen waren, weil man, ja, die eine hatte die Rolle, sollte mit den Leuten das Thema beandern, die anderen die Themen, aber du hast dann einfach gemerkt, die einen, da klickt es mehr.
Ja.
Also wir haben uns dann die Leute untereinander aufgeteilt, wo man einfach das Gefühl hat, man hat wer gerade den Draht hat und das kannst du halt auch nicht planen, ja. Und dass er halt sagt, diese Reizüberflutung, die führt halt nicht zur Transformation. Ja, also wenn ich ganz viel Schulstoff hier durch, weil wir müssen ja jetzt in der Zeit, von der Zeit das und das durchdrücken, durch diese Reizüberflutung kommst du nicht zu dieser Transformation, ja. Also ich hatte da auch den Eindruck, gerade bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, wenn du die Beziehungsebene hast, dann kannst du die Stoffvermittlung nebenher machen. Dann baust du die spielerisch ein. Aber wenn du die Stoffvermittlung im Vordergrund machst, dann sind die schüchtern oder ja, fühlen sich nicht angenommen oder ne, also das kannst du nicht so jetzt hier Knopfdruck ja, kannst du einfach nicht so, das ist so, glaube ich, so ein bisschen dieser Resonanzbegriff, den er dann auch so versucht, auch zu beschreiben. Ja,
Ja, der ist nicht vorhersehbar.
also den anderen zu erreichen und dass es mich erreicht. Und er sagt halt, Resonanz ist halt irgendwas dazwischen. Es ist halt nicht so, ich muss mich ändern, ich muss mehr achtsam sein, ich muss mich mehr optimieren, sondern es ist dieses Dazwischen. Und das
Ja.
kannst auch dem anderen dich anvertrauen und der geht nicht drauf ein und dann ist da keine Resonanz, ja? Also es ist irgendwie diese Beziehung dazwischen, auf die es ankommt. Ja.
Ja.
Da vielleicht noch so Eindrücke von dir?
Ja, dieses Wort Resonanz ist ja, du brauchst meistens zwei Stellen, ne? Du brauchst jemanden, also der sendet und der empfängt oder wie man es auch immer sagen will, oder der resoniert oder der zurücksendet oder so. Und das ist ja schon auch eben das wahrscheinlich, was du auch gemerkt hast, es braucht nicht nur, ich entscheide irgendwie, das soll jetzt so sein, sondern es kommt, es wird auch immer noch ein Gegenteil geben, was auch noch ja, das mit entscheidet, ne? Oder mit die Stellschrauben schraubt.
Ja.
Ja.
Also ich hatte, das fand ich ganz gut bei diesen Podcast-Folge vom Hotel Matze, wo er das Interview führt mit Hartmut Rosa, da gehen sie noch ein bisschen mehr, da merkt man, okay, da ist jetzt wie so ein bisschen war so das Problem im Hintergrund und der Resonanzbegriff war noch nicht ausgearbeitet. Jetzt hat er sich schon ein bisschen mehr mit diesem Resonanzbegriff auseinandergesetzt und da finde ich, da haben sie es ganz gut ein bisschen in Elemente runtergebrochen. Aber vielleicht auch noch mal so ein Beispiel, um das noch mal so ein bisschen lebendig zu machen. Also inzwischen bin ich mit Kind. In irgendeiner Folge habe ich gesagt, ich bin noch ohne Kind, da war es unterwegs. Jetzt ist es da. Und ich habe ganz viele Bücher geschenkt bekommen. Ja?
So Erziehung oder
Ja,
ja.
genau. So, da gibt es
Okay.
irgendwie so, da gibt es irgendwie jetzt auch so, oh je, ich wachse, dann gibt es dann diese ganzen Wachstumsschübe, die haben und noch mehr.
Ja.
Und bis ich die gelesen habe, ist das Kind dann schon groß. Und es ist das erste Kind und was ich halt mache, ist halt, ich genieße das, dass ich, klar, ich bin Erziehungswissenschaftlerin, also ein bisschen Sachen weiß ich auch, aber ich weiß gar nicht mehr die Altersstufen, also das ist so genau wie im Studium weiß ich dann auch nicht mehr. Aber dieses so, ich genieße es einfach, mich aufs Kind einzulassen.
Ja.
Ja? Und klar, und weil es halt das erste Kind ist, fehlt dann auch so ein bisschen Erfahrungswissen oder Wissen. Und dann gucke ich halt, ja, okay, müsste ich jetzt hier meine Wohnung, könnte ich da noch ein bisschen mehr die Entwicklung fördern? Was machen die denn so im PKIP-Kurs, in dem ich jetzt nicht bin, aber es gibt ja tolle YouTube-Videos. Und dann sehe ich, ah, das machen wir schon. Also, das Kind hat mir doch gezeigt, an was es Interesse hat. Und
Ja.
darauf bin ich dann eingegangen. Und nicht so verkopft und ja, oder ich finde, es gibt dann dieses, oh je, ich wachse, ist ein Buch, gibt es auch als App und da sagen sie halt, da gibt es so 8 Schübe und in diesen Entwicklungsschüben ist das Kind dann irgendwie besonders weinerlich oder anhänglich und dann sind Eltern immer so ein bisschen, oh Gott, mein Kind weint, manche verunsichert das. Und dann hast du so eine App, wo dann so mit Gewitterwolken, ja, jetzt genau jetzt ist dieser Schub und heute ist ihr Kind schwierig.
Ja.
Und ich will gar nicht, manchen hilft das, um Sachen einzuordnen. Also mir reicht dieses Wissen, es gibt so Schübe und dann ist es anhänglicher, aber wenn es durch ist, dann heißt es, da sind gerade viele Verarbeitungsprozesse und danach kann es wieder, hat es auch mehr Fähigkeiten sich angeeignet. Das reicht mir. Ich muss nicht. Dieses, oh, da ist jetzt eine Gewitterwolke. Jetzt alles, was mein Kind tut, interpretiere ich in Anbetracht dieser Gewitterwolke. So will ich mein
Ja.
Kind gar nicht sehen, sondern vielleicht hatte es eine Gewitterwolke gehabt, aber ich habe es gar nicht so, weil ich am den Tag gar nicht, also hatte ich irgendwie die Muße, haben wir es gemütlich gemacht, fand es jetzt gar nicht so. Also,
Ja.
ja, also, das vielleicht mal so als. ja, Beispiel. Also, und er versucht so ein bisschen diesen Resonanzbegriff so ein bisschen besser zu fassen, ein bisschen runterzubrechen auf gewisse Aspekte. Also, genau, ich hatte ja schon gesagt, also Hartmut Rosa denkt, das gelingende Leben hängt nicht von mir ab oder dem Einzelnen ab, es ist ein Dazwischen in einem Beziehungsgeflecht. Ja, und er spricht da von dann dieses vibrierende Verbundensein, besteht aus seiner Ansicht aus folgenden vier Elementen. Also das eine ist dieser Calling, dem Ruf, also ich muss mich berühren lassen. Oft werden wir von Sachen berührt, von denen wir das nicht erwartet haben, Erlebnisse, die uns berühren können. Und das können wir irgendwie nicht kaufen, dann stellt sich das ein, sondern das ist plötzlich und ich habe es nicht geplant. Ja?
Ja.
Also da hatte ich jetzt ja, glaube ich, jetzt auch schon viele Beispiele gegeben, wie der Weltreisende, der denkt, da bin ich dann, da mache ich ein Foto von mir und springe, wie ich freue mich. Und dann war die Freude gar nicht da. Die hatte ich dann einfach an ganz
Ja.
anderen ungeplanten Stellen war die dann da, ne? Oder ich kann nicht jedes Buch lesen und mich von dem so fesseln lassen, weil man es mir hinlegt. Das kann ich auch nicht steuern, ne?
Ja.
Und dann halt das zweite Element ist halt Selbstwirksamkeit. Ich möchte auf das, was mich berührt, eingehen wollen und können. Und in unserer durchgeplanten Welt ist das manchmal einfach sehr irrational. Ja?
Ja, nicht möglich, ja.
Ja, und das ist ja dieses, was man dann halt im Berufsleben so ein bisschen mein Schmerz. Ich möchte auf die Person eingehen. Ich sehe das jetzt eigentlich. Und also es ist auch was, wo andere Pädagogen, wo ich weiß, da hat auch jemand beim Jugendamt aufgehört und gesagt, ich werde Schulsozialarbeiter, weil ich kann nicht so, ich will anders mit der Person umgehen. Ne, klar haben die Regeln ihren Sinn. Beim Jugendamt geht es ja auch immer, dass die Hilfen auch. Das sind ja auch Gelder, mit denen man verantwortlich umgehen muss und die man nicht, ja, aber ja, und Menschen sind einfach so individuell. Also, das ist, da sagt er jetzt schon Sozialarbeiter, habe ich einfach einen anderen Handlungsspielraum, ja. Und ja, diese Selbstwirksamkeit, dass man halt auf das, was mich berührt, auch eingehen möchte. Und das erinnert mich auch an eine Textstelle, die ich jetzt nur so kurz wiedergebe. Ich habe die jetzt nicht rausgeschrieben, aber die hatte ich mal in der Sendung, die wir hatten mit dem Mindset von Weltreisenden, wenn du dich noch erinnerst, von der Rebecca Reinhardt, die Sinndiät, warum wir schon alles haben, was wir brauchen, philosophische Rezepte für ein erfülltes Leben. Also die nochmal zeigt dieses, da erzählt der, ja, stellen Sie sich vor, Sie sind hier der. Ja, ich habe große Ziele und ich bin durchgetaktet und ich bin erfolgreich im Beruf und muss eigentlich zum nächsten Meeting und bin hier im Supermarkt und dann kommt dann die ältere Person und die ist blind. So, wissen Sie, wo die Mayonnaise ist? Und dann sagt sie, ja, jetzt haben Sie drei Möglichkeiten. So, nein, ich bin hier das neue Supertalent, ich habe keine Zeit, ich muss hier großartig Ziele erreichen in meinem Leben. Oder ich sage, ja, ich frage mich bei der älteren Person ein und wir machen uns auf die Suche von der Mayonnaise und lass mich darauf ein und guck, was dabei rumkommt, aber gib einen Wert Raum, der mir wichtig ist. Ja, so, das ist halt dieses, ja, warum das, fand ich das nur schon ein schönes Beispiel, was so zeigt, wie irrational das in unserer Welt manchmal sich so auf spontane Eingebungen zu lassen. Und manchmal passt ja auch nicht. Manchmal ist ja auch das Ziel irgendwie wichtig, dass man es nicht aus den Augen verliert. Aber manchmal, deswegen sage ich auch mal, Werte sind so wichtig. So, wer will ich in dieser Person, in dieser Situation gerade sein? Ja, dass wir da jeden Tag dann eine Entscheidung treffen können. So, diesen Handlungsspielraum, dass man den nicht übersieht, dass man den hat. Ja. Und genau, das dritte Element von Resonanz sagt er, diese Transformation und Verwandlung. Also wenn wir uns auf eine Sache einlassen und berühren lassen und darauf antworten, wissen wir nicht, wohin es führen wird. Ne? Also ich hat auch ganz oft in der Arbeit so Leute, wo ich sage, boah, was für ein Stinkstiefel, oh Gott. Dem will ich kein zweites Mal begegnen. Und das waren dann die interessantesten Leute. Ja, also das waren dann so, wo ich denke, gut, dass ich dem begegnet bin und gut, dass ich denen auch noch ein zweites und drittes und viertes Mal begegnet bin. Also, weil ich dann einfach dann andere Horizont, also eine andere Lebenswirklichkeit einfach dann auch verstanden habe, die wir hier haben in der Gesellschaft, die mir so noch nicht bekannt war. Ja. Genau, weil als normaler Bürger kann ich sagen, gut, den begegne ich kein zweites Mal. Als Pädagoge, gut, ich bin für die Wohneinheit zuständig, ich muss hinfahren. Ich kann jetzt, ne? Und vierte Element ist diese Unverfügbarkeit, Unkontrollierbarkeit, diese Ergebnisoffenheit. Man weiß nicht, wo es hinführt. Ja? Und Resonanz ist halt dieses in Verbindung treten mit einem unverfügbaren anderen. Genau, und wir durch diese Weltbeziehung, die wir so haben, dass wir alles so uns kontrollieren wollen, dadurch verlieren wir irgendwie diese Resonanz. Ja, also wir machen dann so viel, dass gar nicht dieses Gefühl, etwas zu erleben, auftun kann. Und halt auch, was die Theorie, das wollte ich jetzt auch vergessen, das wollte ich eigentlich am Anfang sagen, aber jetzt sage ich es wieder hier, das andere, was mich auch so beschäftigt, dieses. Was er auch sagt, dieses Gefühl, wenn ich das mache und das mache, dann ist es gute Leben. Also diese nie endende To-Do-Liste, die man, ne, man ist immer am Ab, dieses, wo ich sage, wie komme ich denn raus aus diesem Erledigungsmodus zu dem mehr Erleben? Ja, also nicht, indem ich irgendwie noch mehr mache. genau. Also ich glaube, Entschuldigung, ich habe jetzt sehr viel geredet, sehr viel Monolog. Aber das war eigentlich so die Sache, die ich sagen will für euch. Willst du
Ja,
jetzt noch ein
also
bisschen
die.
sagen, wie es auf dich wirkt oder was du noch
Ja,
dazu?
das, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass es die Resonanz gibt und dass das auch sogar für die Professoren was Neues ist. Da hat er selber auch lange dran gearbeitet, bis er das verstanden hat, dass es eben dieses Element Resonanz gibt. Und dann hat er das halt jetzt noch eingegruppiert in diese vier, ja, Definitionen oder wie soll man sagen,
Ja,
ne? Ja.
genau, das so ein bisschen besser zu
Elemente, ja.
fassen. Ne? Er
Ja,
sagt halt auch, er hat
um
jetzt
das zu
nicht die,
definieren.
genau, er hat jetzt nicht die
Ja.
Patentlösung, weil eben Resonanz ist ja auch gerade dieses halt irgendwie offen und nicht kontrollierbar. Also es wäre ja sonst
Ja,
auch
kann
ein
man schlecht
Widerspruch.
irgendwie in den Kasten packen, ja.
Aber er hat irgendwie Worte für gefunden und er selber ist auch jetzt, ne, er redet sehr schnell. Aber man kann ihm trotzdem gut zuhören. Es hat dieses Treffen, da einen Vortrag. Also es ist nicht unbedingt, dass er jetzt anders lebt, aber er hat irgendwie Worte dafür, ne? Also es,
Ja. Ja, und das ist ja schon immer der erste Schritt, wenn man über solche Sachen reflektiert ist, also weiß, dass es die gibt, dann muss man das natürlich nicht, kann man nicht jeden Tag vielleicht danach leben, aber alleine um das Wissen, dass es sowas gibt und dass man das mal einordnen kann, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, und was ich vielleicht so den Zuhörern und Zuhörern oder so vielleicht so mitgeben will oder was es mir auch gibt, also das versuche ich ja auch in der Sendung, in der einen Folge tätig sein, statt zu arbeiten, dieses dann, was sind denn meine Werte? Muss ich das neue Supertalent sein oder kann ich mich nicht den blinden älteren Menschen auf die Suche der Mayonnaise begeben, ja, an was erinnere ich mich am Ende von meinem Leben oder was sollte es dann gewesen sein, ja? Also vielleicht auch Bezug zu unserer letzten Folge war ja auch so ein bisschen der Tenor, was spielt mir das Leben zu und worauf kommt es mir irgendwie am Ende an und das nicht auch aus dem Blick zu verlieren, ja. Und sind das die Ziele, die ich mir setze, wirklich irgendwie meine, oder ist das eher so ein Selbstbild, wo ich denke, ich muss das sein, sonst bin ich nicht gut genug, aber vielleicht kann ich mich auch ein bisschen unabhängiger machen. Ja. Und dass einen das vielleicht dann so, ja, vielleicht ein bisschen mehr Mut gibt, auch so ein bisschen aus diesem irrationalen, ja, ein bisschen irrational zu sein, aber es hat irgendwie seine Begründung und seinen Wert oder so, ja, davon auch leiten zu lassen, weil man kann auch sehr, ja, das ist aber nicht effizient oder man kann sich da auch schnell unserem Zeitgeist da auch sich da, wie du gesagt hast, ne, was du am Anfang gesagt hast, dem Hamsterrad, ja, wie hast du es gesagt, durchgeschleudert oder irgendwie
Ja,
hängen
bin dann,
bleiben oder
ja,
ne,
oder?
sich verlieren, ja. Genau. Ja.
Ja.
Genau, möchtest du noch was
Nee,
ergänzen?
ja, ich habe die Resonanz habe ich verstanden und das macht großen Sinn, dass man da, also das ist ja das, was glaube ich viele schon unterschwellig irgendwie fühlen oder mal verstanden haben oder jeder wahrscheinlich eine Situation hat, wo das mal relevant war. Aber es ist gut, wenn es mal jemand auch in Worte fasst und auch eben als wichtig empfindet, so, ne? Dass man dann jetzt auch sagt, okay, ja, gut, das stimmt, das, wenn man das mal verstanden hat, dann kann man das schon auch als Priorität setzen und sagen, okay, wenn das mir den Sinn im Leben erleichtert, dann gehe ich gerne in Resonanz oder achte darauf, dass ich das öfters schaffe.
Ja. Ja, oder halt auch diese fehlenden Resonanzbeziehungen, das hatte ich dann in der Sendung mit dir besprochen, an die jungen Erwachsenen. Ich weiß nicht mehr welcher Teil, aber es war der Teil
Ja.
mit der Pflegekraft, die in die Politik geht.
Ja.
Ja, dass da auch, da sind so Resonanzbeziehungen zwischen, was passiert real in der Pflege oder im Jugendamt und Leute, die Sachen entscheiden. Dass
Ja.
da irgendwie, da leben die in verschiedenen Bubbles und da ist so irgendwie eine Entfremdung und ja, und dass das manchmal echt es geht um diese Qualität der Kommunikation, die sehr viel ausmacht. Ist da wirklich jemand, der an einer Entscheidungsposition, der sich nach dieser Resonanz irgendwie von diesem Calling so also anrufen lässt und reagiere ich drauf und lasse ich mich auf diese andere Lebenswirklichkeit, die mir vielleicht als alter weißer Mann, Jurist, Klischee, direkt nach dem Studium in die Politik gegangen, ja, lasse ich mich da wirklich irgendwie mal drauf ein und weiß eigentlich, was da eigentlich Sache ist und wie ist da die Resonanz zwischen Basis und Entscheidungsträgern, ja. Also, und da vielleicht auch mal ein bisschen aus der eigenen Bubble, ja, aber ich muss doch so und so, sonst bin ich nicht der Spitzenpolitiker oder der Spitzenentscheidungsträger oder ich muss doch nach außen hin so und so wirken, mal auszubrechen. Und vielleicht würden wir dann den Kern der Probleme mal rankommen, ja, wenn
Ja,
da.
genau, das, ja. Dass die Probleme ja dann ganz anders betrachtet werden, ne? Und dann irgendwie ganz andere Lösungsansätze
Ja.
entstehen.
Ja, und für mich würde auch so eine Gesellschaft, so eine Resonanzgesellschaft, die da diesen, wie oben von Heike Frank beschrieben, also dieses, ne, da hat die Vermittlung von Stoff den gleichen Wert wie diese Zeit für Beziehungsarbeit.
Ja.
Ja, also dass Sachen da gleichwertig sind und nicht dem anderen zum Opfer fallen.
Ja.
Ja, also da ist ja auch so die Diskussion, dass man zum Beispiel in der Pflege, dass man den Leuten, dass sie nur weniger arbeiten, aber das gleiche Geld bekommen wie bisher, dass du so dann eigentlich wieder die Leute, die da verbrannt wurden, wieder dazu kriegst, wieder den Job zu machen, zum Beispiel in der
Ja.
Pflege oder so. Und dann würde ich
Ja.
halt noch sagen, sie kriegen also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, wenn wir jetzt mal, genau, wenn wir mal ein bisschen visionär sein dürfen, dass sie, genau, dass die gleiche, weil das ist so mit menschennahen Berufen, das ist eine andere Belastung, ja. Und du brauchst ja eigentlich diese Regeneration, dass du wieder frisch reingehst und für die Leute da bist und wieder ein bisschen Abstand gefunden hast. Und dann
Ja.
die, und dass ich dann vielleicht doch Vollzeit arbeite und nicht Vollzeit mit den Menschen, sondern die andere Zeit für diese Feedback-Schleifen, über nachdenken, wann ist meine Arbeit gut und woran liegt es, dass sie nicht gut ist und mich mit Leuten auseinandersetze, die da Entscheidungen in dem Bereich treffen und vielleicht auch was verändern können und mir Rückmeldungen geben, ja, das ist im Einflussbereich und nehme ich mit und setze mich dafür ein. Ja, wenn ich mir was
Ja,
wünschen dürfte.
ja, dass das irgendwie auch dem Zeit gegeben wird, ne? Ja.
Genau. So, das war noch ein bisschen mehr Monolog, als ich gedacht habe, aber es lag mir einfach auf dem Herzen.
Ja, auch ich habe aber jetzt mich nicht gelangweilt. Ich
Okay.
habe versucht, meine Gedanken mit, also das sozusagen bin vers habe versucht mitzugehen
Ja.
und doch, also durch die ganzen konkreten Beispiele ist es jetzt ja auch konnte, glaube ich, konnte
Ja.
man das nachvollziehen, was
Ja.
deine Gedanken sind. Ja.
Und jetzt vielleicht so als Überleitung für die nächste Folge, für die nächste Person, die ich da gerne vorstellen will. Also meine Überlegung ist halt auch noch eine andere Möglichkeit, so in Resonanz zu kommen, weil ich ja immer vom Schmerz gesprochen habe, ganz dramatisch, dass Schmerz eine Möglichkeit ist, uns wieder in Resonanz zu bringen.
Okay.
Darüber nachzudenken, weil man dann irgendwie weiß, was es eigentlich für einen Wert hat, wenn es nicht da ist.
Ja,
Ja,
gut, das
worauf es
stimmt.
dann
Das ist ja so
wirklich
ein.
ankommt
Ja.
und ich weiß nicht, ob du auch den Mathelehrer hattest, den ich hatte, ein Herr R.
Ja, ja.
Okay. Der hatte irgendwie gesagt, ja, du musst dich in so ein mathematisches Problem erstmal verirren und dann wieder entwirren und auf die Lösung kommen und dann bist du viel weiter und wie so.
Ja.
Ja, was will er uns erklären? Du sollst nur einfach sagen, wie wir es machen sollen. Aber das
Ja.
übertrage ich aufs Leben.
Ja.
Manchmal muss man echt mal sich für diese Lebenserfahrung machen und dann merken, boah, ne, es überfordert mich, es
Ja.
übersteigt mich, das ist eine krasse Situation. Und das sind die lehrreichen Situationen und daraus aber irgendeine Erkenntnis ziehen, die ich vorher so nicht hatte.
Und das
Ja?
meinst du, dann sind so auch die schmerzhaften
Ja,
Erfahrungen? Ja,
genau. Also,
okay.
dass das irgendwie beide Seiten immer auch irgendwie dazugehören.
Ja.
Und dass man sich vielleicht. Und wir leben ja in so einer Spaßgesellschaft. Das soll ja irgendwie.
Schmerz kommt da nicht vor, ne?
Ja, außer jetzt vielleicht für die, was ist jetzt, die Junkies, die irgendwie Jumping
Ja,
machen
das
oder also
Adrenalin. Ja. Wobei, ich
Adrenalin-Junkies.
glaube, das tut für die nicht, also das ist für die kein Schmerz. Das würden die ganz anders einsortieren. Das ist für die
Genau.
ja auch eben der Kick oder so, ne? Das
Ja,
ist
genau. Also,
vielleicht Risiko, aber nicht Schmerz,
ja.
ja.
Also in der neuen
Ja.
Resonanzgesellschaft glaube ich, dass Schmerz, dass wir dann ein anderes Verhältnis zu brauchen. Das ist so meine These.
Okay.
Da möchte ich auf das Buch eingehen, Die Dopamin-Nation von Dr. Anna Lempke. Das
Oha,
ist, schon
das
mal
klingt gut.
gehört? Nee?
Nee, gar nicht.
Also das ist eine Suchttherapeutin und sie will in ihrem Buch die Dopaminnation Balance finden im Zeitalter des Vergnügens. Ich hatte mir rausgeschrieben, praktische Lösungen an die Hand geben möchte sie, wie man in einer Welt, in der Konsum das alles bestimmende Leitmotiv in unserem Leben geworden ist, den zwanghaften Überkonsum in den Griff bekommen kann.
Das klingt gut, auf jeden Fall.
Also, weil wir ja auch immer dieses Streben, ich mache das und dann habe ich, ja, Dopamin ist ja, weißt du jetzt Medizin besser als ich, diese Gehirnausschüttung für Freude.
Ja,
Ne, wenn ich eine
ja.
Schokolade esse, dann schüttet das Dopamin aus und das ist halt dieses positive Erleben und dass wir in der Gesellschaft, wo das alles so verfügbar ist, doch sehr abhängig geworden ist und auch erklärt, wir wissen eigentlich, was besser wäre für uns, ja? Es ist, dass wir mit unseren Konsumgewohnheiten, dass die nicht
Ja.
gut für uns sind, dass die nicht gut für die Umwelt sind, dass die sozial nicht gut sind, aber irgendwie greift man dann doch zur Schokolade, die nicht unbedingt fair gehandelt ist. Also, und da finde ich, da gibt es hier nochmal sehr interessante Denkanstöße.
Okay,
Ja,
cool, da bin ich gespannt.
das
Ja,
ist dann ja
das
die
klingt sehr
Aussicht auf
interessant.
die nächste Folge.
Sehr schön. Ja,
Gut, willst du, ich
cool.
lasse dir das letzte Wort, ich habe so viel gesprochen.
Oh, das
Willst
letzte
du.
Wort. Nee, ich bin sehr dankbar. Ich bin sehr dankbar über diesen Input. Das, was man, also das, was ich immer schon so unterschwellig so gefühlt habe oder wo ich auch schon ab und zu mal versucht habe zu reflektieren selber, und das ist jetzt so schön in Worte gefasst, dass ja, du sortierst das immer so schön ein, was man vielleicht selber als Gefühl schon mal irgendwann hatte oder auch als Erfahrung schon mal hatte, dass man da auch wirklich jetzt auch. Ja, dass das eingeordnet ist und sortiert ist. Ja, danke fürs Sortieren.
Ja, danke fürs Zuhören und Einbringen
Ja,
und so. Dann nehme
ja.
ich dich und die Zuhörer und Zuhörerinnen gern das nächste Mal wieder mit.
Oh ja, da freue ich mich schon drauf.
Dann bis dann.
Bis dahin. Tschüss.
Das war Für Kopf und Herz, ein Podcast zu der Frage, wie wollen wir leben? Wie gehen wir mit uns und anderen um? Beobachtungen einer Sozialpädagogin. Der Podcast hat dich nachdenklich gemacht? Teile gerne deine Gedanken mit mir und schreib mir eine E-Mail an kopf-und-herz@posteo.de. Bis zum nächsten Mal.